schon fast wieder der erste Monat rum im neuen Jahr. Mein Gott, die Zeit fliegt. Irgendwie so eine Attitüde, aber stimmt doch irgendwie, oder? Hier ist Hermann vom Einsatzleben-Podcast. Servus, hallo und Gude! Wir sind doch eine tolle Organisation. Und damit meine ich nicht nur die Feuerwehr, sondern jede Hilfsorganisation. Und damit befasst sich der heutige Podcast. Weil wir so eine tolle Organisation sind, alle unsere Wehren und anderen Hilfsorganisationen. Weil wir so tolle Organisationen sind, dürfen wir durchaus auch Fehler machen. Und wenn wir Fehler machen, dann assoziiert das automatisch, dass wir auch Krisen und Konflikte in der Feuerwehr haben. Die sind vielfältig und die begegnen hier uns vom Team Brandpunkt natürlich in sehr vielfältiger Art und Weise. Ihr habt das Thema aber auch noch aus einem anderen Grund gewählt, weil wir ganz oft hören, wenn wir nachbohren, sagt uns jemand, wir haben doch in unserer Feuerwehr keine Probleme. Diese Begrifflichkeit habe ich bei Nachfragen, wenn es darum ging, einfach mal, wir brauchen einen Vortrag und wir hätten gern mal oder auf der Messe mit Menschen ins Gespräch kommen oder auch einfach so Menschen aus Feuerwehren oder aus Hilfsorganisationen, die ich treffe, von dort höre ich dann meistens sehr langsam gesprochen, so nach dem Motto, Wir haben doch eigentlich keine Probleme in unserer Feuerwehr, in unserer Hilfsorganisation, beim THW oder sonst wo. Und allein dieses Doch assoziiert ja auch was. Wenn man sich überlegt, was dieser Satzfüller eigentlich soll, diese Sinnbildlichkeit, also er ist kein eigentlicher Satzfüller, sondern das kommt ja aus dem Althochdeutschen, das Wort, und das wird auch für trotzdem oder ähnliche Begrifflichkeiten eingesetzt. Das würde bedeuten, dass diese Ergänzung doch in dem Satz, wir haben doch in unserer Feuerwehr keine Probleme, tatsächlich für eine gewisse Unsicherheit steht. Und das ist jetzt erstmal an dieser Stelle überhaupt kein Vorwurf, weil es normal in Anführungsstrichen ist, dass man seine Einheit eben als eine besonders gute Einheit darstellen will. Das halte ich für völlig in Ordnung und das ist auch im Sinne der Organisation, dass man die nach außen hin positiv vertritt. Warum ist das in unserem Sinne? Naja, weil wir dadurch Mitglieder bekommen, weil sich Menschen bei uns gut aufgehoben fühlen, weil die kameradschaftliche Art und Weise, mit der wir miteinander umgehen, dann Außenwirkung hat, also auf die Menschen, die sich für unsere Arbeit, für die ehrenamtliche, aber auch Teilen hauptberufliche Arbeit interessieren. Und deshalb ist ein Verteidigen der eigenen Institution, der eigenen Wehr vollkommen richtig. Bei uns ist alles okay. Die Ergänzung doch deutet halt darauf hin, dass wir natürlich wie Menschen immer, wenn sie untereinander kommunizieren, wenn sie miteinander ein bestimmtes Ziel verfolgen und Dinge tun, dass Menschen dann eben halt auch ein paar Problemchen haben. Wenn wir darüber sprechen, dass es in Hilfsorganisationen eben Problemchen oder manchmal gar Probleme gibt, dann sind es manchmal Kommunikationsschwierigkeiten, es sind mentale Themen, mangelnde Resilienz, Führungsprobleme und auch zwischen den einzelnen Ebenen Probleme, also die unterste Führungsebene, die mittlere, die oberste und die ganz hohe. Bei Feuerwehren relativ klar, im Rettungsdienst ein bisschen anders, aber auch da gibt es an den Schnittstellen Themen. Warum? Weil die oberste Heeresleitung, so nenne ich es jetzt mal, Verantwortung für alles nach unten fühlt, aber nach oben keine Ansprechpartner mehr hat, jetzt mal abgesehen von Politik und Verwaltung, die aber unsere Probleme so gar nicht richtig nachvollziehen können, das ist ja ganz logisch. die obere Führungsebene, weil das, was Führung, die höchste Führung möchte, natürlich dann auch weitergegeben werden muss und taktisch und technisch und auch vereinsmäßig umgesetzt werden muss. Jetzt ist aber der in der höheren Führungsebene nicht immer oder die der Meinung der höchsten Führungsebene. Man hat andere Ideen, man diskutiert das aus, man hat Sitzungen. Vereinssitzungen, Wehrführerausschuss, Kommandantentreffen, Leiter Feuerwehrtreffen, das heißt ja in den Bundesländern unterschiedlich, und da wird es diskutiert. Schlussendlich aber entscheidet jemand, und das ist dann die höchste Führungsebene, die muss damit leben, dass ihre Entscheidung nach unten teilakzeptiert wird, denn nie sind 30, 40 oder 100 oder 200 Leute, je nach Größe Feuerwehr, immer einer Meinung. Gilt übrigens wie immer auch für andere Hilfsorganisationen. Ja, und deshalb ist es für die höchste Führungsebene schwierig. Die kämpft dann oft mit internen Problemen, also mit schlechtem Gewissen. Jetzt habe ich wieder was durchgezogen, was vielleicht die unten drunter gar nicht so mögen. Die unten drunter, das habe ich ja auch gerade schon gesagt, die haben diese sogenannte Sandwich-Funktion. Das heißt, was oben gesprochen und schlussendlich auch entschieden wurde nach einer Diskussion, muss jetzt nach unten transportiert werden, obwohl ich vielleicht auch eine andere Meinung habe. Da komme ich in den Gewissenskonflikt. Das, was ich jetzt hier weitergebe, ist nicht so ganz meins. Ich muss es aber vertreten, weil es ja von oben kommt. Das ist ein Konflikt, der einem wahrlich auf die gehen kann, auf den Wecker. Ja, ich hätte bald ein anderes Schimpfwort benutzt, aber ihr wisst, was ich meine. Und das pflanzt sich nach unten fort. Wie es sich fortpflanzt, das erzähle ich gleich nach dem
Ablage P.
Ich über die Ablage P heute gesprochen habe. 2500 Kubikmeter Mist brannten im Jahr 2021 in Wiesbaden. Dieser Bericht ist mir zufällig vor die Hände gefallen, hätte ich fast gesagt. Ich habe irgendwann mal rumgestöbert in alten Feuerwehrzeitschriften und so und habe dann diesen Bericht von 2021 gefunden. Da brannten 2500 Kubikmeter Mist. Das ist natürlich ein Brett, und die Wiesbadener wurden dann auch von vielen Freiwilligen, Berufsfeuerwehr unterstützt. Auch war dabei die Werkfeuerwehr der US Army. Auch ein bisschen ungewöhnlich, aber die haben ja da auch einen Flugplatz und die haben dann mit Flugfeldlöschfahrzeug unterstützt. Natürlich waren viele Stadtteile mit ihren Freiwilligen da und die Berufsfeuerwehr Wiesbaden sowieso. Und deswegen Ablage P, nach übereinstimmender Meinung hat den Helfern und Helferinnen dieser Einsatz mächtig gestunken. Da muss ich dann doch sehr lachen, weil das passt natürlich wie A auf Eimer. Ja, zurück zu unseren Themen. Krisen und Konflikte in Hilfsorganisationen. Ich habe gerade gesprochen, wie das mit der Führung ist, mit den Sandwich-Funktionen, und da gibt es noch einen Umstand, der natürlich auch zu Konflikten führt. Ich rede übrigens wie immer nur bedingt von Einsätzen, weil da ist die Struktur und die Taktik und die Technik und alles relativ klar. Auch da passieren Fehler, auch da herrschen unterschiedliche Meinungen. Aber zunächst wird an Einsatzstellen geführt und nicht diskutiert. Es sei denn, ein Befehl ist so widersinnig, dass ich ihn nicht ausführen möchte. Ganz klar. Aber es geht ja um das tägliche Klein-Klein in Hilfsorganisationen. Wenn man bespricht, wie machen wir das jetzt, der Ausschuss müsste eigentlich und wir brauchen ein neues Fahrzeug, wer kümmert sich und warum nicht und wieso doch und warum der nicht und wieso ich und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Was tun wir denn jetzt, wenn wir so einen Konflikt oder so eine Krise haben? Das Erste, was schon mal wichtig ist, ist genau hinzuschauen, wo. Lasst außenstehende Menschen da drauf schauen. Warum? Weil der Hermann kommen will mit euch einen Workshop machen oder sein E-Learning an die Frau, an den Mann bringen. Natürlich will ich das auch, aber es geht in erster Linie darum, dass der Fürst im eigenen Land nichts gilt. Und er ist, wenn wir ganz ehrlich sind, auch nicht neutral, weil er hat ja eine Meinung zu seiner Hilfsorganisation, und die wird er dann auch, ob er das bewusst oder unbewusst macht, aber er wird es einfließen lassen. Und das merken natürlich die Menschen, die täglich mit ihm zusammenarbeiten, und schon ist der nächste Konflikt da. Deswegen immer, wenn so ein Konflikt oder so eine Krise in eurer Hilfsorganisation schwelt, dann jemanden von außen draufschauen lassen. Wenn ich Workshops oder etwas plane, dann brauche ich da immer Zeit für und viel Austausch mit den Menschen vor Ort. Komme ich später nochmal drauf. Wenn ihr diese Konflikte bzw. Krisen weiter schwelen lasst, kostet das nicht nur möglicherweise Mitglieder, weil die sagen, in so einem Haufen will ich mich in meiner Freizeit nicht noch rumschlagen, wo ständig gefetzt wird. Das erlebe ich in Feuerwehren oder Hilfsorganisationen ganz, ganz oft, dass Leute sagen, nee, dann eben mit mir nicht mehr. Das hier ist alles freiwillig, ja, tschüss, das war's. Aber eins ist auch noch sehr ernst zu nehmen. Das Ganze kann körperliche Konsequenzen haben und das kann auf die Gesundheit gehen. Ganz viele der körperlichen Beschwerden, die wir haben, gehen mit Psyche einher. Das heißt, Krankheiten, die uns auf körperliche Defizite hinweisen. Ich sage, wenn jemand laufend Erkältung hat und hatte das früher nicht, weil er eigentlich da sehr resistent gegen ist, dann kann man davon ausgehen, dass diese Krankheit deshalb so oft zuschlägt, weil er eben auch im mentalen Bereich, im psychischen Bereich starke Defizite hat. Das kann man immer wieder beobachten. Das kann man auch übrigens belegen. Schaut euch die Webpages großer Universitäten an. Da findet ihr bei der LMU in München zum Beispiel, also die Ludwig-Maximilian, von der spreche ich ja öfter, die Gesundheits-Uni in Gera, die Philipps-Uni in Marburg, die Gutenberg-Uni in Mainz, könnt ihr überall draufgehen. Da ist in den Fächern Psychologie sind diese Dinge belegt. Also, wir sollten diese Dinge ernst nehmen. Woher kommt jetzt ein Konflikt oder was bedeutet das überhaupt und was bedeutet eigentlich Krise? Ja, der Konflikt kommt von Lateinisch, aus dem Lateinischen, ja, die alten Römer, ne, configere, zusammentreffen, kämpfen. Das ist ein sogenanntes Konfliktum. Da merkt ihr schon an der Endung, was los ist. Da werden Situationen bezeichnet mit diesem Wort, bei denen inakzeptable Unterschiede in der Einstellung oder in der Erwartung, in meinen eigenen Interessen gegenüber anderen oder Zielen innerhalb von Personen oder ganzen Gruppen auftreten. Okay, das ist also ein Konflikt, wenn Personen sich untereinander nicht verstehen oder ganze Gruppen und wenn die Interessen, Ziele, Einstellungen, Erwartungen gegensätzlich sind, was unter Menschen völlig normal ist. Und das ist der Punkt, auf den wir raus müssen. Eine Krise gehört genauso zum Leben. Ja? Das ist was, wo eine Seite mindestens stark emotional belastet ist. Krisen habt ihr schon mal gehört. Zum Beispiel Trennung, Jobverlust, Krankheit. Das und andere so schmerzhafte Einschnitte können tatsächlich Krisenauslöser sein. Und vor allem und erst recht, wenn mehrere Belastungen zusammenkommen. Manchmal spitzt sich so eine Krise zu einer seelischen Notsituation zu und dann ist die Belastung enorm. Und das merkt man auch an diesen unheimlich mächtigen Emotionen, Angst, Hilflosigkeit. Plötzlich zieht sich ein Mensch zurück. Ich sage ganz oft auch hier im Podcast, wenn ihr merkt, dass ein Mensch sich komplett verändert, das muss nicht komplett sein, sorry, das kann auch ein wenig sein. Ja? Also wenn jemand immer da war, viel geplappert hat und der wird plötzlich ruhiger. Oder wenn jemand selten auf Wache war, immer nur zu den Diensten und zu den Einzelnen, plötzlich ist er immer da. Oder jemand fängt an zu trinken. Oder jemand macht einen ganz merkwürdigen Eindruck oder kommt gar nicht mehr. Dann spreche ich persönlich schon von einer Krise, weil ein Mensch in seinem Wesen, wenn er sich so verändert, oder sie, es gilt ja immer für beide, ihr wisst schon, dann kann man von einer seelischen Krise sprechen. Diese Menschen sagen auch oft, ich weiß nicht mehr weiter. Ich fühle mich überfordert. Alles ist zu viel. Ich kann nicht mehr. Die Menschen empfinden ihren Alltag so, als könnten sie den überhaupt nicht oder kaum noch bewältigen und manche werden dann halt auch eben arbeitsunfähig. Schlimmstenfalls geht es hier wieder auch auf die Gesundheit und Suizidalgedanken. Nicht den Teufel an die Wand malen, aber gerade bei Krisen, bei menschlichen Lebenskrisen kommen diese Überlegungen. Und das heißt noch nicht, dass die Menschen eben dann auch sofort diesen Umstand durchziehen, sondern dass es eben im Kopf ist. Und vielleicht kennt die eine, der andere von euch das auch, dass plötzlich ein Umstand greift, der dich darüber nachdenken lässt, ich habe keinen Bock mehr auf mein Leben. Ich habe keinen Spaß mehr. Was mache ich da draus? Ja? Und genau das ist es, wenn es eine Krise gibt. Der Unterschied, ihr merkt es schon, Konflikt zwischen Parteien, Krise kann auch bei mir selbst alleine, in den meisten Fällen ist es so, entstehen. Da liegt ein ganz großer Unterschied. Im Übrigen, wenn viele Konflikte aufeinandertreffen, kann das auch zu einer persönlichen Krise führen. Ist ja logisch. Ja? In diesem Fall braucht man also Unterstützung. Und da bin ich felsenfest von überzeugt, dass viele Menschen das nicht so sehen, weil sie einfach nicht schwach sein wollen. Das ist definitiv ein Fehler. Bevor wir da aber weitermachen,
es war einmal.
Es war einmal. Ich liebe diese Kategorie bei uns im Podcast, weil ich immer am Recherchieren bin. Wie war es denn früher? Also ich bin unheimlich geschichtsinteressiert. Und wenn ich so über die Pages donnere im deutschen Feuerwehrland, in Hilfsorganisationen, dann finde ich so viel geile Sachen, dass ich gar nicht weiß, wie ich die alle auf einmal hier in den Podcast einbringen soll. Dieses Mal ging es mir darum, oder geht es darum, wie kam das Feuer ins Haus? Herd und Ofen. Geiles Thema, oder? Wir machen uns über so Geschichten natürlich überhaupt keine Gedanken mehr, weil wir glauben heute, das Feuer total zu beherrschen. Dieser Glaube ist gut, wird aber oft dadurch getrübt, dass es dann irgendwo brennt und wir ausrücken müssen. Aber es war ein langer Weg von der offenen Feuerstelle bis zum ummauerten Herd. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Menschen in der Jungsteinzeit haben gelernt, selbst Feuer zu machen und es aufzubewahren. Das heißt nichts anderes, als dass es immer weiter brennen musste, damit die es immer warm hatten und so weiter. Haben aber auch mit diesen Feuersteinen und so einem Kram gelernt, damit umzugehen. Das offene Feuer hat allerdings natürlich auch Nachteile. Rauch, Ruß, Funken. Die Menschen wurden dadurch belästigt und ein Großteil der Wärme verflog natürlich ungenutzt. Ne? Und dann haben unsere Vorfahren was gemacht. Sie haben Steinplatten ins Haus gelegt, um das Feuer besser beherrschbar zu machen und haben dann, ja, auf eine Art Herd, das waren so die ersten Schritte für den Herd, haben sie angefangen, Feuer zu machen. Nächster Entwicklungsschritt waren Tonherde. Im heutigen Griechenland gab es das schon vor rund 30.000 Jahren. Der erste Tonherd, das haben Archäologen herausgefunden, das muss man sich mal reinziehen. Ne? Vor 30.000 Jahren kamen die schon auf die Idee. Ich weiß gar nicht, welche Einsatztaktik die damals gewählt haben, aber es ist der Hammer. Dann kamen in den folgenden Jahrtausenden immer weitere Verbesserungen, was das Feuer betraf. Die Menschen haben angefangen, feste Wohngebäude zu errichten. Die Feuerstelle rückte in die Mitte des Hauses. Dort brannte das Herdfeuer und sorgte eben halt auch gleichzeitig für Wärme, also Heizung. Rauchabzug kam dann dazu, kleine Öffnungen in der Decke. Das war ja auch clever, weil der Rauch steigt ja nach oben wegen der Wärme. Das muss ich uns ja gar nicht erzählen. Ansonsten musste sich nämlich der Rauch und der Ruß durch die Eingangstür einen Weg ins Freie suchen. Tja, ganz oft ließ sich in diesen Häusern, wo noch kein Rauchabzug da war, natürlich auch kaum atmen. Und ich kann euch garantieren, dass die auch noch keine PAs hatten. So viel zur Historie, fand ich unglaublich interessant, auch das sich mal reinzuziehen, wie die vor 30.000 Jahren oder mehr schon darüber nachgedacht haben, wie man das Feuer in den Griff bekommt. Die hätten einfach nur eine Feuerwehr gründen sollen. So, Konflikt und Krise. Hier habe ich den Unterschied gesagt. Ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass Menschen, die in so eine Krise geraten oder Gruppen oder Institutionen, die einen Konflikt haben, dringend Unterstützung braucht. Und ich hatte es eingangs schon gesagt, von außen, bitte von außen. Weil der eigene Chef, die eigene Gruppierung, die Gruppenführer, die Zugführer, die Sanitätseinheitsführer, was weiß ich, wie sie alle heißen, die haben eigenes Interesse im Spiel und sind nicht neutral. Es braucht also im wahrsten Sinne des Wortes einen Moderator und wenn es ganz hart wird, sogar einen Mediator. Den Unterschied habe ich in vielen Podcast-Folgen auch schon mal erklärt. Nur so viel an der Stelle, ein Mediator macht dann sogar, wenn er es gut macht, ein Vertragswerk mit den handelnden Parteien, um eben die künftigen Maßnahmen direkt in einem Vertrag, jetzt nicht diese rechtliche Bindung, wie wir Verträge kennen, aber es ist ein symbolischer Vertrag, wo drin festgehalten wird, wie es gemacht wird. Das sollten wir übrigens in Workshops auch tun. Maßnahmen festlegen. Und zwar so, dass wir für die Zukunft in kurz-, mittel- und langfristigen Abständen prüfen können, sind die Maßnahmen, die wir im Workshop getroffen haben, denn zielführend gewesen. Also wir überprüfen das, ein sogenanntes Quality Management. Aber wir schauen auch, halten wir denn unsere Versprechen, die wir uns gegeben haben, ein? Und wenn wir das machen in diesem Workshop, dann braucht es unbedingt ein Vorgespräch, um die Bedürfnisse dieser Hilfsorganisation zu kennen. Nur wenn wir in diesem Vorgespräch, und bitte macht das auch, egal mit welcher Institution, auch mit Brandpunkt, wenn ihr mit uns so etwas vereinbart, wir machen einen gemeinsamen Workshop, dann wird die Problematik ausführlich in einem Vorgespräch abgeklärt, weil es muss ein Ziel definiert werden, wie der Workshop enden soll, und der Weg dorthin muss ebenfalls skizziert werden. In der Regel sind solche Workshops ja von Führungskräften absolviert. Zumindest glauben das Menschen, wenn sie mit uns hier mit Brandpunkt sprechen und sagen, ja, aber das ist doch klar, dass das sie führen. Und das muss nicht sein. Es können auch unterschiedlichste Gruppen einen Workshop benötigen. Sagen wir mal, die Gruppenführerebene hat sich in sich vollkommen zerlegt. Große Feuerwehr, 20 Gruppenführer, die können nicht mehr miteinander. Es hakt unter den verschiedenen Gruppen und Gruppenführer und Stellvertreter kriegen sich ständig an die Birne. Dann kann auch das sinnvoll sein, so eine Gruppierung mal ohne Chefs in einen Workshop zu nehmen. Ja, und an dieser Stelle möchte ich natürlich
Werbung
machen, weil wir haben genau für diese Dinge Lösungen. Und selbstverständlich wäre ich ein schlechter Geschäftsführer von Brandpunkt, wenn ich nicht für unsere eigene Firma an der Stelle sagen würde, wir können das, und zwar können wir das gut. Wir haben in Dutzenden von Workshops, ich würde sogar sagen in Hunderten von Workshops seit unserer Gründung, diese Dinge mit Hilfsorganisationen, mit Einheiten. Es gab sogar welche, die nicht aus dem ehrenamtlichen Bereich kamen, sondern aus dem hauptberuflichen Bereich. Damit meine ich nicht nur Berufsfeuerwehren, sondern auch im Rettungsdienst haben wir gemeinsam Strategien festgelegt. Und das ist ein unglaublich befriedigendes Gefühl, wenn nicht nur die Workshop-Planer und Organisatoren und Besprecher dann zum Schluss rausgehen und sagen, das war's, das war cool, sondern es ist natürlich auch für die Einheit und für deren Mitglieder sehr wichtig.
Werbung Ende.
Soweit der Werbepunkt. Ich möchte zum Schluss dieses Podcasts noch darauf eingehen, was denn ein Workshop nochmal genauer bedeuten sollte. Nämlich die Vorbereitung und so weiter, habe ich schon gesagt. Aber an rivalisierenden Gruppen gibt es ja die unterschiedlichsten Führungsebenen, die Politik mit Feuerwehr, die Verwaltung mit Feuerwehr oder Sanddienst, die Ausbildungseinheiten, die Ausbildungschefs und so weiter. Also die Möglichkeit an Konflikten ist wahnsinnig groß. Und damit sich das nicht zur Krise für Einzelne ausweitet, macht sowas. Workshop wird ja auch Arbeitstagung genannt, das soll geschafft werden. Ne? Ist ein zeitlich begrenztes Seminar, bei dem sich halt diese Gruppe oder ein Team mit ihren Themen auseinandersetzt. Im Gegensatz zu einer normalen Weiterbildung, einem Vortrag oder irgendwas, was an der gesamten Wehr stattfindet, also bei der Feuerwehrübung, wird hier die Gruppe aufgefordert, aktiv mitzuarbeiten. Ein ganz wichtiger Punkt. Wenn der Workshopleiter sich vorne hinstellt und das Ganze runterpredigt, dann hat das auch eine Wirkung. Aber es hat bei weitem nicht die Wirkung, wie wenn die Menschen, die diese Probleme eigentlich haben, aktiv mitarbeiten und von einem neutralen Menschen, das habe ich jetzt schon dreimal gesagt, ihr seht, wie wichtig das ist, ihr hört, wie wichtig das ist, von einem neutralen Moderator immer wieder eingefangen wird, sagen, ja, das ist toll, deine Meinung, hast du mal versucht, die Perspektive zu wechseln und das zu sehen wie dein Zugführer. Und das versuchen wir jetzt mal. Wir spielen das jetzt mal einfach, dass du jetzt mal die andere Position einnimmst, und zwar mit Haut und Haaren, mit allem, was du hast, mit deinem Gefühl. Versuch das. Und ich gebe dann Anleitung dazu, wie sowas geht. Und plötzlich merkst du, wie Menschen sich in ganz wenigen Sekunden, Minuten verändern. Ihre Haltung, ihre Sprache, das, was sie rüberbringen wollen, weil sie sind dann auf einmal dieser andere Mensch. Und da passieren im wahrsten Sinne des Wortes Annäherung, ich bezeichne es immer als Wunder, wie einfach es plötzlich ist, die Information des anderen ohne diesen Groll entgegenzunehmen. Ist denn damit alles okay, wenn wir so einen Workshop durchgezogen haben? Nein, natürlich nicht. Das ist der Start einer weiteren Bearbeitung der Themenfelder. Ich rate auch immer, wenn es geht, 1,5 Tage Workshop zu machen. Am besten entweder einen Freitag, wenn das zeitlich bei den Leuten hinhaut, zu beginnen am späten Nachmittag oder aber am Samstag zu beginnen, dann den ganzen Tag und abends in kameradschaftlicher Runde zusammenzusitzen und dann nochmal zu diskutieren. Wie war es denn? Haben wir getroffen? Ja, du, das ist ja tatsächlich so. Also in lockerer Runde, bei einem guten Essen, bei einem Gläschen Bier oder Wein, wie auch immer gewollt, da miteinander nochmal ins Gespräch zu kommen und im Prinzip den Tag so ausklingen zu lassen. Ja, mit einem kameradschaftlichen Zusammensein. Dann hat das Ganze Sinn. Was aber dann genauso wichtig ist, ist an dem nächsten halben Tag, der bleibt, die Situation nochmal aufzuarbeiten vom Vortag, auch vom Vorabend und dann eben die Maßnahmen miteinander festzulegen, die wir brauchen, um in Zukunft diese Konflikte zu verhindern. Für mich dann der allerwichtigste Punkt, diese Ergebnisse in die Mannschaft zu tragen. Und zwar mit einem guten Vortrag, der in Interviewform geführt werden kann, wo man sagt, passt auf Leute, wir haben zusammen und wir wollen nach vorne. Und die Probleme gibt's und die gab's und die gibt's auch noch weiter. Aber wir haben Maßnahmen und die skizzieren wir jetzt und es wird toll. Und wir haben eine Aufbruchsstimmung und es wird eine tolle Zukunft. Damit sind nicht alle Probleme ausgeräumt, aber damit wächst Vertrauen. Das wünsche ich euch von Herzen in eurer Feuerwehr, in eurer Institution. Und sage damit Servus, Hallo und... Gute.